Machen wir es so. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ich freue mich, dass viele in diesem Gottesdienst dabei sein können und dass wir eine gute Hinführung hatten, auch auf das Thema heute, im Beitrag für die Kinder und auch in der Lesung eben. Ein Pfarrer in den USA hängt ein Schild über dem Portal seiner Kirche auf. Aufschrift: Eintritt nur für Sünder. Am Sonntag findet er eine leere Kirche vor. Am darauf folgenden Sonntag ist der Gottesdienst gut besucht. Warum? Man wollte einmal einen echten Sünder sehen. Ein Gottesdienst am Sonntagmorgen, Eintritt nur für Sünder. Sind wir heute Morgen hier richtig in dieser Gemeinde, in diesem Gottesdienst? In der Geschichte, die wir gehört haben und die vorgelesen wurde aus dem Lukas-Evangelium, da stellen wir Folgendes fest. Eine weiß, dass sie eine Sünderin ist. Auch in der Öffentlichkeit wird sie so bezeichnet. Der andere sieht sich selbst nicht als Sünder. Er bemüht sich ernsthaft, ohne Sünde zu leben. Daran ist er gewöhnt. Er meint aber, die Sünden anderer Leute beurteilen zu können. Die Geschichte von Jesus, Simon und der Sünderin provoziert. Das fängt schon bei der Überschrift an. In der Lutherbibel und in der revidierten Elberfelder Übersetzung ist diese Begebenheit überschrieben mit Jesu Salbung durch die Sünderin. Und ich frage mich, was ist eigentlich mit dem Gastgeber, mit Simon? Hat der gar keinen Platz in der Geschichte oder wird das nicht wahrgenommen? Die Hoffnung für alle wählt die Überschrift, worauf es ankommt, Jesus bei dem Pharisäer Simon. Wirklich kommt es darauf an? Was ist mit der Sünderin? Die gute Nachricht wählt folgende Überschrift über diese Geschichte: Jesus, der Pharisäer und die Prostituierte. Es geht um Jesus, die namenlose Frau und den Pharisäer Simon. Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen Jesus und den Pharisäern sind Bibellesern gut vertraut. Die tauchen immer wieder auf. Umso bemerkenswerter ist es an dieser Geschichte festzustellen, dass von dieser Spannung nichts zu spüren ist. Der Pharisäer Simon scheint sogar ein wohlwollendes Interesse an Jesus zu haben. Ob er wohl die Volksmeinung, Jesus sei ein Prophet, persönlich überprüfen möchte? Simon scheint zumindest kein unsympathischer Mann zu sein. Er entspricht nicht dem Klischee eines typischen biblischen Pharisäers, falls es das überhaupt gibt. Allerdings zeichnet er sich auch nicht durch eine besondere Herzlichkeit aus. Als Gast erhält Jesus nicht den Friedenskuss, seine Füße bleiben ungewaschen und das Öl auf dem Haupt, darauf hat der Gastgeber auch verzichtet. Andererseits scheinen das damals Extras gewesen zu sein. Nicht so unbedingt üblich, wenn man einen Gast einlädt. Der Pharisäer Simon bittet Jesus zu Tisch. In gastlicher Atmosphäre tafelt man im Innenhof eines Hauses und Simon und sein Gast Jesus haben die Sandalen abgelegt und genießen diesen Abend. Weitere Gäste sind anwesend, sie treten aber in den Hintergrund. Sie treten auch in der weiteren Geschichte nicht mehr in Erscheinung oder ganz am Schluss. Und dann wird diese gastliche Atmosphäre, die man auch genießt, durch eine massive Provokation gestört. Unvermittelt betritt eine ungeladene Frau durch die offene Tür das Haus. Sie geht direkt auf Jesus zu. Sie geht nicht zum Gastgeber oder Herrn des Hauses, sie geht direkt auf Jesus zu. Und das griechische Wort Hamartolos an dieser Stelle bezeichnet die Frau näher, und zwar als Sünderin. Es ist nicht nur eine Frau, es ist eine Sünderin, wie sie hier beschrieben wird. Und die Sünde dieser Frau wird auf den sexualethischen Bereich reduziert. Ob man das auch heute noch im Blick hat, wenn man von Sünde spricht? Worauf reduziert man Sünde heute? Oder zumindest weitgehend? Dass diese Frau es wagt, das Haus von Pharisäer Simon zu betreten, ist nicht nur nicht alltäglich, es ist ein Skandal. Die Frau ist nicht nur nicht eingeladen, nein, sie ist absolut unerwünscht. Die passt nicht hierher. Eine Sünderin ist völlig unpassend beim Gastmahl des Simon mit Jesus. So hatte Simon sich dieses Gastmahl nicht vorgestellt. Eine Sünderin, ja, eine Prostituierte, hat hier absolut nichts zu suchen. Diese Frau begeht Hausfriedensbruch. Kennt sie denn das ungeschriebene Gesetz nicht, was im Haus des Simon gilt? Eintritt für Sünder verboten? Und dazu noch ihr Aussehen. Mit offenem Haar. So läuft man nicht herum. Das ist höchst unanständig in der Zeit. Mit dieser Begebenheit begegnet uns eine Geschichte, die Anstoß erregt. Bis heute. Und jeder, der heute daran nicht Anstoß nimmt, wird wahrscheinlich auch nicht verstehen, worum es hierbei geht. Es erregt Anstoß, was hier geschieht. Die Frage, was ist Sünde, schwingt mit und steht im Raum. Es wird nach Sünde gesucht und im sexualethischen Bereich gefunden. Es klingt mit, dass Sünder voller Abscheu abgelehnt werden. Es klingt mit, dass jemand sein Haus von Sünde freihalten möchte. Das gehört hier nicht her, Sünde. Denn es darf auch nicht zugelassen werden, dass ein christliches Leben, ein frommes Leben oder gar Jesus selbst von Sünde berührt wird. Simon will das nicht. Damit verbunden sind Anfragen an uns heute. Wie reagieren wir eigentlich bei einer Familienfeier zum Beispiel, wenn das schwarze Schaf auftaucht? Ich glaube, es gibt Familien, in denen es schwarze Schafe gibt. Was machen wir, wenn bei unserer Geburtstagsfeier ein ungebetener Gast mitkommt, den wir gerade nicht eingeladen haben? Was empfinden wir, wenn wir heute aus diesem Gemeindehaus treten und die gegenüberliegende Straßenseite sehen? Was passiert, wenn in der Gemeinde ein offensichtlicher Sünder um eine zweite Chance bittet? Wie würden wir reagieren? Wie gut, dass die Gemeinde in der Moga hier sich entschieden hat, eine Gemeinde der zweiten Chance zu sein, nach Aufarbeitung der jeweiligen Situation. Was Lukas beschreibt, ist eigentlich eine völlig irre Szene, wenn ich mir das vorstelle. Und wenn man sich auf diese Geschichte einlässt, gefriert einem fast das Blut in den Adern und die Gesellschaft erstarrt. Jesus liegt zu Tisch, eine Unbekannte, ich möchte fragen, ist es wirklich eine Unbekannte, Frau, tritt von hinten an ihn heran. Sie weint. Sie beginnt mit ihren Tränen die Füße Jesu zu benetzen. Ihr Haar ist gelöst, damals eine Schamlosigkeit und ein Scheidungsgrund. Sie trocknet mit unverhülltem Haar die Füße Jesu ab. Ja, sie küsst sogar Jesu Füße, ein Zeichen tiefer Verehrung und von Demut und Dankbarkeit. Sie salbt die Füße nicht nur mit Öl, nein, mit Myrrhe steht hier. Simon hatte noch nicht einmal das weitaus billigere Öl zur Hand für das Haupt Jesu. Was für eine Szene, in der eigentlich jede Form und jede Form von Anstand auch zerbricht. Was hier passiert, ist ungehörig. Und dann sehen wir genau mal hin. Was für eine Frau ist das eigentlich? Die Frau, die Sünderin, kommt nicht als Professionelle zu Jesus. Sie kommt nicht als Professionelle. Sie kommt nicht, um ihren Körper und ihre Würde zu verkaufen. Deswegen betritt sie dieses Haus nicht. Ihre Haltung hat auch nichts Aufreizendes. Hier ist nichts von Erotik zu spüren an dieser Stelle. Die Bibel weiß sehr wohl, Erotik zu beschreiben, im Hohelied zum Beispiel. Ein höchst erotisches Stück auch der Weltliteratur. Hier nichts von Erotik. Sie tritt von hinten an Jesus heran. Zurückhaltend, tastend, voller Demut und voller Scham wagt sie sich in den Raum. Und sie kommt nicht, um erotische Gefühle zu wecken. Sie sagt nichts. Ihre Tränen und ihre Gesten sprechen für sich. Von ihrem Leben, von ihrer Sünde, auch von ihren Enttäuschungen, von ihrer Leere. Ihre Tränen und Gesten sprechen auch vom Missbrauch an Leib und Seele und Geist. Ihre Tränen und ihre Gesten sprechen auch von Sehnsucht nach einem neuen Anfang. Sie sprechen von Reue und Liebe und Umkehr. Hier passiert etwas. Und niemand der Anwesenden verhindert, was hier geschieht. Ist Simon geschockt? Irritiert? Ist die Tischgemeinschaft völlig hilflos und wartet ab, einer wird dann irgendwie reagieren? Halten Sie im stillen Zorn vielleicht jede Reaktion zurück? Was braut sich eigentlich hier zusammen in einer von Abscheu gegen Sünde gesättigten Atmosphäre? Was passiert hier eigentlich an dieser Stelle? Und wer wird zuerst die Nerven verlieren? Kennen wir vielleicht auch solche Situationen. Und etwas passiert und wir abwarten, wer wird jetzt als erster reagieren? Und einer reagiert. Der Gastgeber reagiert, der Herr des Hauses, Simon, der Pharisäer. Erstaunlich ist aber, wie er reagiert. Er sagt, übrigens wie die Frau, kein Wort. Er erteilt kein Hausverbot. Er wirft die Sünderin nicht aus dem Haus. Mich wundert, dass der rechtschaffene Simon von seinem Hausrecht keinen Gebrauch macht. Aber er macht von dem Recht Gebrauch, sich seine Gedanken zu machen. Simon, der Pharisäer, betrachtet diese Szene, die sich vor seinen Augen ereignet. Und er tritt in ein Gespräch ein, in ein inneres Selbstgespräch. Dabei blickt er auf die Frau und auf Jesus und sagt bei sich selbst, wenn Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Simon macht sich seine Gedanken und er spricht sein Urteil. Er spricht sein Urteil über Jesus, der ist kein Prophet. Während das Urteil Simon über die Frau schon längst feststeht, die ist eine Sünderin. Jedes Vorurteil wird bestätigt. Der ist kein Prophet, die ist eine Sünderin. Wie so oft im Leben mit Vorurteilen werden Vorurteile für Simon bestätigt. Und so entsteht ein inneres Bild von diesem Menschen. Und es wird weiter gefestigt. Es entsteht ein inneres Bild von Jesus, der ist kein Prophet. Und das ist eine Sünderin. Und aus dem Vorurteil wird ein Urteil. Ich habe mich gefragt, wie kommt Simon eigentlich zu diesem Urteil? Denn das ist gar nicht so klar, was die Frau zur Sünderin so genau macht. Wie kommt Simon zu seinem Urteil? Woher weiß eigentlich der Simon, was das für eine Frau ist? Kennt er sie? Oder verlässt er sich auf das, was man so sagt? Glaubt er den Gerüchten, die dort Stadtgespräch sind, ungeprüft? Gibt's ja, ne? Dass so Gerüchte kursieren, da hat jemand was getan. Oder war diese Person schon Thema in frommen Pharisäerkreisen? Gab es vielleicht eine Konfrontation in der Öffentlichkeit zwischen Simon und der Sünderin? Ist Simon ein Kämpfer gegen den moralischen Verfall? Oder hat, man wagt es kaum zu denken, Simon ist ja immerhin ein Mann, hat Simon eigene Fantasien in Bezug auf diese Frau? Hat er gar schon ihre Dienste in Anspruch genommen? Heimlich natürlich. Denn es fällt ja auf, wer eine Sünderin nicht aus seinem Haus wirft, der vermeidet ja auch eine Szene. Man könnte sich ja selbst der Sünde verdächtig machen. Wie kommen wir eigentlich zu unseren Urteilen? Wissen wir wirklich genug über einen anderen Menschen? Kennen wir ihn wirklich? Oder verlassen wir uns lieber auf das, was man so sagt? Glauben wir Gerüchten, die kursieren, ungeprüft? Diese Art von Glaube erspart auf jeden Fall das Denken und macht es einfach. Eine kleine Geschichte von den drei Sieben des Sokrates, die manchem vielleicht auch bekannt ist, hilft, Denkweisen und Aussagen zu prüfen. Die Geschichte lautet: Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. Höre, Sokrates, ich muss dir erzählen, wie dein Freund... Halt ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, auch durch drei Siebe geschüttelt? Drei Siebe? Fragte der andere voll Verwunderung. Ja, mein Freund, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so. Aber sicher hast du es dann mit dem zweiten Sieb geprüft, mit dem Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht, im Gegenteil. Dann, unterbrach ihn der Weise, lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, das zu erzählen, was dich so erregt. Nun, notwendig nicht gerade. Also lächelt Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste mich und dich nicht damit. So kann man Dinge prüfen. Jesus erweist sich entgegen dem Urteil des Simon doch als Prophet. Er durchschaut Simons Gedanken und überführt ihn. Jesus sieht den guten Menschen Simon, der immer um Rechtschaffenheit und Reputation bemüht ist. Jesus sieht den Menschen Simon, der sich möglichst nicht zu Schulden kommen lässt und weiß, was Sünde ist. Jesus sieht den Menschen Simon, den Frommen, den Gesetzestreuen, den Biedermann, aber auch den kleinen Sünder. Simon, den kleinen Sünder. Ob Simon wirklich ein kleiner Sünder ist? Mindestens ein kleiner Sünder? Das Gespräch, das Simon bei sich selbst führt, wird von Jesus offenbar gemacht. Jesus beantwortet dieses innere Gespräch öffentlich mit einem Gleichnis. Und Simon ist bereit, etwas Wesentliches über sich selbst und sein Denken zu lernen. Er hört zu, als Jesus mit wenigen Worten das Gleichnis erzählt. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie es aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Und jetzt muss Simon Rede und Antwort stehen. Er hat aufmerksam zugehört und er antwortet: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Simons Antwort ist richtig. Und zugleich spricht Simon damit ein Urteil über sich selbst. Über sich, Simon, den kleinen Sünder. Und gleichzeitig bekommt er von Jesus gezeigt, wie groß Gottes vergebenes Handeln angesichts großer und kleiner Schuld und Sünde ist. Das Gleichnis von beiden Schuldnern und dem Geldverleiher spricht für sich. Und es fordert uns bis heute heraus, mit den Augen Jesu hinzusehen. Wie ernst nehmen wir es, dass jeder Mensch Gott etwas schuldig ist? Und sind wir in der Lage zuzugeben, dass wir Sünder sind? Auch wenn wir schon lange an Jesus Christus, unseren Herrn, glauben, sind wir dazu in der Lage, das zuzugeben? Große Sünder, vielleicht auch kleine Sünder. Es fällt schwer zuzugeben, dass es uns manchmal fehlt an der Liebe zu Gott und an der Liebe zum Nächsten und dann auch an der Liebe zu sich selbst. Es gibt eine einfache Probe auf unsere Sündenerkenntnis. Wie reagieren wir eigentlich auf Menschen, deren Lebensweise nach Gottes und nach unseren eigenen Maßstäben Mängel aufweist? Wie reagieren wir auf Sünder und auf Sünde? Und was würde Jesus tun? Verurteilen wir den zum Beispiel, der den Feiertag anders begeht, als wir es gern hätten? Der seine Freizeit anders verbringt, als es unseren Vorstellungen entspricht? Verurteilen wir den, der Mühe hat im Miteinander der Generationen und auch innerhalb der Familie? Gibt es die Forderung nach Todesstrafe für Mörder? Wie begegnen wir einem Ehebrecher? Verurteilen wir, zumindest in Gedanken, die Prostituierte? Wie ist das mit dem unverheirateten Mädchen, das schwanger ist? Ist da unser Urteil gefällt? Welches Urteil fällen wir über Betrüger? Wie verhalten wir uns in Mobbing-Situationen oder reden wir mit? Was ist mit dem Geizkragen, der nicht loslassen kann? Und wie sieht das Urteil über den Süchtigen aus, der nie genug bekommen kann? Die genannten Beispiele sollen nichts verharmlosen. Die 10 Gebote, daran sind diese Beispiele angelehnt, gelten als Regeln für ein Leben in Freiheit. In Freiheit, das durch Sünde nicht gefährdet werden soll. Jesus nennt die Sünde beim Namen und deckt auch sündiges Verhalten auf. Aber die Herausforderung an Simon wie an uns besteht in unseren Antworten auf die Fragen: Wie begegnen wir Sündern? Verachten wir diese Menschen? Gehen wir ihnen lieber aus dem Weg? Wollen wir unser Haus bis hin in eine Gemeinde hinein davon frei halten? Meinen wir, das kann uns doch nicht passieren? Und sind wir von unserem Gutsein und unserer Rechenschaft völlig überzeugt? Oder kommen dann doch Zweifel? Werden wir berührt von dem, was der Evangelist Lukas berichtet und was selbst in Frommen schlummert? Könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, Folgendes zu entdecken und darüber zu erschrecken, festzustellen: Ich bin gar nicht besser als du. Uns unterscheidet nur, dass das, was du getan hast, dass ich es noch nicht getan habe oder es noch nicht ans Licht gekommen ist. Ich bin gar nicht besser als du. Uns unterscheidet nur, dass du etwas getan hast, was ich noch nicht getan habe oder was noch nicht ans Licht gekommen ist. Spüren wir die auch in den Gläubigen schlummernden Kräfte des Bösen, weshalb Martin Luther sagte: Gott behüte uns vor dem Teufel und vor uns selbst. Der kanadische Theologe Mark Buchanan unterscheidet in seinem Buch Your God is to Save zwischen einer Ethik der Vermeidung und einer Ethik der Anteilnahme und nennt dazu Beispiele. Zur Ethik der Vermeidung sagt er Folgendes: Die Frage der Pharisäer war nicht, wie kann ich Gott die Ehre geben, sondern wie kann ich vermeiden, vor Gott schlecht dazustehen. Die Sorge galt nämlich nicht Gott, sondern sich selbst. In Bezug auf Selbstdarstellung, guten Ruf und Handlungsweise. Die Pharisäer fragten nicht, wie kann ich andere reinmachen oder dafür sorgen, dass sie rein werden, sondern wie kann ich vermeiden, mich selbst zu verunreinigen. Ethik der Vermeidung. Jesus im scharfen Gegensatz dazu nahm Anteil. Sein Ziel war es, immer und auf jede Weise zu helfen, zu heilen, zu retten und wiederherzustellen. Und Jesus ging nahe genug an Sünder heran, an Zöllner, ungehobelte Fischer, Huren, von Dämonen besessene und schenkte ihnen Würde und Leben. Das ist Ethik der Anteilnahme. Die Pharisäer mieden solche Menschen, aus Angst, sich mit Sünde zu infizieren oder durch Schlechtigkeit überwältigt zu werden. Ethik der Vermeidung gegen die Ethik der Anteilnahme. Und Jesus konfrontiert den frommen und ehrenwerten Simon mit dessen eigener Sünde, ohne die Sünde der Sünderin damit gut zu heißen. Interessant ist, wie die Szene sich jetzt weiterentwickelt. Jesus wendet sich der Frau zu, fragt aber Simon: Siehst du diese Frau? Schau hin, sieh hin, nimm wahr, was hier geschieht. Und Jesus vergleicht Simon, den rechtschaffenden Gastgeber, mit dieser namenlosen Frau, der Sünderin. Er sagt: Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie hat aber meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Der rechtschaffene Gastgeber Simon hat zwar keine Unterlassungssünde begangen, der Gastfreundschaft, aber er hat auch nichts Besonderes getan. Die begnadete Sünderin dagegen tut etwas, was weitaus mehr ist als das, was man sich vorstellen kann. Und warum zieht Jesus ausgerechnet diesen Vergleich? Geht es darum, Vergebung der Sünden durch besondere Taten und Aktionen zu erlangen? Geht es darum? Nein, darum geht es nicht. Der Grund für die Vergebung der großen und kleinen Sünden liegt in der Liebe und im Glauben. Es ist die Liebe, mit der sich ein Mensch Jesus zuwendet. Dass ein Mensch sich zu Jesus wendet aus Liebe, nicht aus Zwang. Und es liegt im Glauben, der sich Jesus vertrauensvoll hingibt. Wo jemand sagt: Ich möchte an Jesus glauben, das ist es mir wert, ich vertraue, ich gebe mich Jesus hin. Denn Jesus sagt über diese Frau: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Umgekehrt müsste man sagen: Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Der sagt auch Jesus: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Was kennzeichnet unser Leben mit Jesus? Wie viel Liebe bringen wir ihm entgegen und aus welcher Motivation heraus? Wie viel und wie wenig Sünde muss vergeben werden, damit man Jesus lieben kann? Es ist möglich, mit Jesus zusammen zu leben und mit ihm Gemeinschaft zu pflegen und doch nicht die große Liebe zu Jesus zu haben. Das geht. Wir können Jesus in unser Leben, in unser Haus hineinnehmen und müssen uns dennoch fragen lassen: Wie groß ist deine Liebe zu Jesus? Bist du vielleicht doch ein kleiner Sünder, muss dir wenig vergeben werden? Oder haben wir die Erfahrung gemacht: Mir ist viel vergeben worden und ich weiß, was das bedeutet, deswegen liebe ich Jesus. Und so fordert Jesus in dieser Szene jeden heraus. Wie leben wir heute mit unserem Herrn Jesus Christus? Haben wir Vergebung erfahren oder mangelt es uns an erfahrener Vergebung? Sind wir kleine Sünder, die wir sagen, ja, wir können mit der Ethik der Vermeidung leben? Oder lassen wir uns von Jesus herausfordern, mit seiner Ethik der Anteilnahme zu leben, die eine Berührung mit echten Sündern nicht scheut? Wie weit reicht da unser Glaube? Am Ende der Geschichte wissen wir nicht, was aus Simon wird. Ich gehe aber davon aus, dass er sich erkannt haben wird als der kleine Sünder, dem wenig vergeben wird und der wenig liebt. Ob seine Liebe wachsen wird für Jesus und die Sünder? Ich würde es dem Simon wünschen. Und ob diese Begegnung mit Jesus seine Ethik der Vermeidung in eine Ethik der Anteilnahme verwandeln wird? Das wäre großartig. Jesus spricht der Frau zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und damit deutlich wird, dass nicht die selbstgerechte Liebe dafür verantwortlich ist, sagt Jesus auch, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Mit Glaube und Liebe hat sie es gewagt, sich Jesus zu nähern, ohne zu wissen, wie andere Menschen und auch Jesus selbst darauf reagieren würden. Und nun geht sie hin in Frieden, mit Liebe zu Jesus und mit Glauben im Herzen. Und vielleicht, das steht jetzt nicht in der Geschichte, aber damit möchte ich schließen, vielleicht hängt sie mit einem befreiten Lächeln, als sie aus dem Haus geht, ein Schild über dem Portal von Simons Haus auf, in dem Jesus auf Besucher wie mich und auch dich wartet. Eintritt nur für Sünder. Amen.